Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 281 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. September 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk widmen wir uns einer aufgeflammten Diskussion zum Thema 5 Jahre Stornohaftung. Reicht das oder reicht es nicht?
Mit Knut Besold von KPMG sprechen wir über den Versicherungsmaklermarkt.
Und in den News der Woche dreht sich ein BGH-Urteil um das Werkstattrisiko in der Kfz-Versicherung. Der Pflegeversicherung geht im Oktober wohl das Geld aus. Junge Menschen kaufen Immobilien günstig und modernisieren dann. Und die DWS benennt sich wieder zurück.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Schmalltalk. Es ist lange her.
Es ist sehr lange her.
Es ist richtig lange her. Meine Güte, sind wir
aber
alt
wir
geworden seitdem.
Aber wir freuen uns dafür umso mehr, heute mal wieder ein bisschen zu quatschen.
Ja.
Ne, Scholli?
Und da, gleich mit einem Granatenthema, ne?
Ja, erzähl doch mal, worum geht's heute? Wir steigen direkt ein.
Ja, also mehr geht auch nicht. Ne? Es geht um die staatlich geförderte Altersvorsorge, vulgo die ehemalige Priesterrente. Riester-Rente, der heißt ja gar nicht Priester, der heißt ja Riester. Die Riester-Rente 2.0 sozusagen.
Und das neue Altersvorsorgedepot, genau. Ja.
Genau. Und dort um das leidige Thema Provisionen. Wobei, so leidig ist es gar nicht.
Wichtig.
Aber ich glaube, so Verbraucherschützer müssen jetzt ganz, ganz tapfer sein. Es wird wohl doch Beratung auf Provisionsbasis geben zum Thema staatlich geförderte Altersvorsorge. Und da hat BaFin-Versicherungsaufseherin Julia Wiens etwas gesagt und geschildert, was die Gemüter erregt. Die Spannung ist jetzt nicht mehr richtig zu ertragen. Im Grunde ist es Mathematik. Also,
dann leg mal los.
Wir machen jetzt mal Einjaben-Ausjaben-Rechnung. So. Im Rahmen der staatlich geförderten Altersvorsorge ist es ja Produktgebern verboten, Abschlussprovisionen sofort zu berechnen, sondern die müssen Abschlusskosten über die gesamte Sparphase verteilen. Das heißt, im Extremfall, wenn das so ein 20-Jähriger ist, müssen die das dann über 40 Jahre verteilen. Oder länger. So. Aber Vermittler hätten ja ganz gerne Abschlussprovision am Anfang. Und das ist der Konflikt, den Frau Wiens dort schildert. Das heißt, wenn sich alle so durchsetzen und wenn das alles so läuft, dann müssten halt Produktanbieter, in dem Fall Versicherungsunternehmen, in Vorkasse gehen. Das heißt, die müssen das vorab den Vermittlern zahlen und dann aber über 40 Jahre oder noch länger den Kunden in Rechnung stellen, also verteilen. Und das ist riskant. Kant, weil man ja die, jetzt ich versuche den Bogen nicht anzuweit zu machen, aber diese neuen Produkte soll man einfach ja auch schneller wechseln können. Und das ist dann insofern riskant. Der Versicherer ist in Vorkasse gegangen, hat jetzt gerade erstmal 20 Jahre lang das wieder so zurückgeholt, aber eben noch nicht komplett. Und der Kunde geht, weg ist er, zack. Und dann kommt also der Vorschlag von Frau Wiens, die sogenannte Stornohaftung der Vermittler zu verlängern. Üblich sind ja gerade, Schmidt, wie viel?
5 Jahre.
5 Jahre, genau. Und da sagte dann Frau Wiens, das könnte nicht reichen, das könnte man verlängern.
Genau.
So, und das erhitzt die Gemüter.
Natürlich, naturgemäß der Vermittlerverbände, weil das für Vermittler natürlich auch so eine Sache ist. Die müssen ja über diese 5 Jahre, kann halt jederzeit es heißen, nee, die Provision muss dann zurückgezahlt werden bei einem Storno. Und wenn man die Zeit dann jetzt verlängert auf 10 Jahre oder was, dann ist diese Unsicherheit natürlich deutlich länger. Und das ist für die Vermittler nicht ohne, natürlich.
Und jetzt müssen wir einfach mal sagen, Leute, auch zum Beispiel jetzt hier so eine Verbraucherzentrale oder so, ne? Ihr kriegt ein Honorar und müsst jetzt in 10 Jahren davon die Hälfte wieder zurückzahlen. Ist einfach mal betriebswirtschaftlich Mist.
Mhm.
Ne? Das ist schon einfach riskant. Hier geht es um Einkommen. Hier geht es darum, dass sich Leute auch ihre Brötchen verdienen müssen. Jetzt mal unabhängig von der Höhe und von der ganzen innerlichen Einstellung dazu oder so. Aber das ist einfach ein Knackpunkt. Und da waren natürlich der AfW, die beiden Vermittlerverbände, sind auch die lautesten Vermittlerverbände, oder? AfW und BVK.
Ja, ja, ja.
zack, hoch auf die Barrikaden. Nee, können wir nicht. Also Stornohaftung verlängern, nee, geht nicht. Ist Mist. Aus den Gründen, die wir gerade gesagt haben.
Ja, also Michael H. Heinz, Präsident des BVK, sagt zum Beispiel, O-Ton, Versicherungsvermittler dürfen nicht zu den Leidtragenden einer Reform werden, die ausdrücklich mehr Wechselmöglichkeiten und Flexibilität für Verbraucher schaffen soll. Wer Anbieterwechsel erleichtert, kann nicht gleichzeitig die Haftungsrisiken der Vermittler ausweiten, sagt er.
Mhm. Und dann haben wir aber noch einen Leserkommentar bekommen.
Oh, echt?
Der noch einen, ja. Der ein, oh, er nennt sich M.
Hey, hey,
sind wir bei James Bond?
Gruß.
Ey.
Ja, genau.
Ja, da gibt's gleich, oh, ich krieg gleich eine neue Knarre oder irgend sowas oder ein Laser im Manschettenknopf oder so. Das ist auch cool.
Das war
nein,
aber Q.
Also M.
Q ist
das war
der
Q.
Der,
ja. Verdammt, wer war denn M?
M ist der Boss. M ist der Boss.
M ist der Boss.
Oh, Schalle, du musst ein bisschen mit deinem James Bond hier aufpolieren.
Das ist jetzt auch, also, Beschwerdemails. Der Harms soll nicht mehr über Filme reden. Bitte an redaktion@pfefferminzia.de. Das war jetzt
und
der Moment.
Und das zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht endlich der neue Bond feststeht.
Ja.
Das war ein kurzer Exkurs. Also, lieber M, was hat er geschrieben?
Big M schreibt, und das ist ein sehr interessanter Gedanke, wenn die Versicherungen das so vorschießen, wie gesagt haben, und dann wirklich über lange Zeit erst zurückbekommen, dann ist das ja Geld der Versicherten. Also das geht dann zu Lasten Deckungsstock und Rücklagen der existierenden Kunden, habe ich jetzt abgelesen aus dem Kommentar. Und das ist auch ganz interessant. Es ist ja nicht das Geld der Versicherungen im Grunde, sondern es könnte zu Lasten bestehender Kunden und auch sparender Kunden gehen. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Es ist complicated.
Es ist complicated. Und das Blöde ist, die Verbände haben keine Idee, haben keinen Lösungsentwurf jetzt angeboten. Und ich habe auch keinen.
Ich auch nicht.
Nee.
Haben Sie denn einen,
wirklich,
liebe Hörerinnen und Hörer?
Ja. Provision verbieten. Ja, okay.
Ja, das wäre natürlich die sehr einfache Variante. Aber auch die hätte natürlich wieder Probleme.
Leider ein bisschen platt.
Ja.
Honorar zahlen.
Ja,
aber
das.
Dann geht es gleich am Anfang rein. Und dann bist du, wenn du alles verrechnest, bist du dann auch erstmal die nächsten 3-4 Jahre im Minus. Weil man das Honorar ja mitzählen muss von der Rendite.
Ja, und du stehst dann halt gegen ein Produkt Richtung Standarddepot, wo wir jetzt sehen, wo sich die Anbieter, die Neobroker und auch Fondsgesellschaften und Banken einschießen auf Kosten von 0,1%. Und das gegen so ein Honorar von, weiß ich nicht, 150 Euro pro Stunde, kann sich ja jeder überlegen, wie das wahrscheinlich ausgehen würde.
Ja. Wobei ich trotzdem glaube, es werden nicht alle Deutschen da zu Neobanken und Neobrokern hinlaufen.
Wir hoffen es.
Weil das ja, es ist halt Selbstbedienung, wäre sicherlich okay, wenn sie es alle machen würden, dann würden sie wenigstens alle sparen.
Muss man können halt.
Muss man dann machen, muss man können. Und da hatte ich ja auch meinen giftigen Kommentar immer abgeladen. Man muss dann auch den nächsten mehrjährigen Crash dann alleine überstehen.
Genau.
Oder höchstens mit einer KI, die mit einem spricht. Ich bin sowieso gespannt, wie die Neobanken das dann später mal alles machen. Die arbeiten ja auch nicht ehrenamtlich.
Na eben.
Auch ein Herr Pott, soweit will sein Gehalt haben. Ne? Schöne Grüße an Scalable. Der lebt ja auch nicht von Luft und Liebe.
Eben. Ja, also es ist noch so viel im Unklaren, was diese Reform betrifft. Es wird so spannend zu sehen, die nächsten paar Monate, was sich da tut, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Und ich hätte jetzt auch gerne so eine richtig tolle Idee, wie man das hinkriegt. Und das würden wir dann auch der BaFin zurufen und allen Vermittlerverbänden und so. Aber nee, wir haben sie auch nicht. Es ist wirklich auch blöd im Gesetz geregelt dann einfach, dass es so verboten wird. Das macht die Sache schwierig.
Ja, wie gesagt, wenn Sie die zündende Idee haben, schreiben Sie uns das doch an redaktion@pfefferminzia.de. Und übrigens, apropos Julia Wiens. Wenn Sie es verpasst haben, unser erster Podcast nach der Sommerpause, der letzte Woche erschienen ist, der war nämlich mit besagter Julia Wiens. Wir haben uns da, ich glaube, 40 Minuten mit ihr unterhalten.
Ja, kommt hin.
Auch über die Vorsorgereform, aber auch über viele andere Themen. Wenn Sie da also nochmal reinhören wollen, ich habe das nochmal für Sie in den Shownotes verlinkt. Sehr interessantes Interview, wie wir finden, wenn wir mal ganz bescheiden sind.
Das haben wir total interessant hinbekommen. Schmidt, ich habe aber trotzdem jetzt noch einen Gedanken und der ist eher unschön. Also weißt du, wo es dann wahrscheinlich im Extremfall hingeht?
Na?
Im Extremfall wird es in der normalen Vermittlung, wird dann die staatlich geförderte Altersvorsorge nicht ankommen, weil entweder die Vermittler die Stornohaftung nicht tragen wollen oder nicht hinnehmen wollen oder sie keine Abschlussprovision kriegen. Und dann entsteht da, glaube ich, ein Riesenloch. Dann haben wir einige tausend, vielleicht auch hunderttausend Kunden, die das bei Neobanken in Eigenregie machen. Dann haben wir welche, die zu den Verbraucherzentralen laufen, dort ein Honorar zahlen. Ich glaube, die machen das auf Honorarbasis. Mhm. Und sich da beraten lassen und das dann machen. Aber was ist mit dem Rest, der das nicht macht? Und ich glaube, dann laufen wir da wirklich Gefahr, dass das Ding wieder so ein Rohrkrepierer wird.
Ja.
Ist jetzt, also schimpfe auch wieder an die besagte E-Mail-Adresse, aber das ist ein Gedanke, den ich da gerade mit mir rumtrage, dass es dann doch in die Hose geht, weil es in der Breite dann nicht ankommt. Und mir fehlt wirklich die Fantasie zu sehen, dass Leute freudestrahlend ein Honorar zahlen oder das alles in eigener Regie da machen. Und mir fehlt auch die Fantasie, dass die Neobroker dauerhaft es gebührenfrei machen.
Ja.
Wir werden sehen.
Genau. Wir werden sehen.
So, das lassen wir jetzt mal wirken.
Ja.
Hoho. Machst du das eigentlich dann irgendwann, so ein Vorsorgedepot oder so?
Ja, ich denke schon.
Ja?
Klar.
Hm. Ich bin mir noch nicht ganz klar.
Doch, doch, ich denke schon.
Ja. Alleine schon wegen der blöden Abgeltungssteuer, ne?
Genau.
Hm. Okay.
Dann machen wir mal weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Konsolidierungswelle auf dem Maklermarkt. Was ist das eigentlich? Und wer übernimmt da wen? Und warum? Fragen über Fragen, die uns Knut Besold beantwortet. Er ist Partner in der Unternehmensberatung KPMG und hat sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert. Es geht jetzt also um nicht weniger als die Zukunft des Maklermarkts. Hallo Herr Besold, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Lassen Sie uns über die sogenannte Konsolidierungswelle im Maklermarkt sprechen. Die haben Sie über einen Gastbeitrag bei uns auf der Webseite ins Feld geführt. Lassen Sie uns doch erstmal unsere Zuhörer so ein bisschen abholen. Was ist eine Konsolidierungswelle im Maklermarkt?
Ja, von der Konsolidierungswelle sprechen wir insofern, als dass die Zahl der Makler abnimmt. Das heißt, mehrere Makler schließen sich zusammen oder im Fall des deutschen Marktes natürlich auch insbesondere Makler werden von anderen Maklern übernommen, aufgekauft, auch teilweise mit Unterstützung von externen Geldgebern, klassischen Private Equity Investoren oder auch anderen Maklerhäusern.
Okay. Was sind das dann für Makler?
Das sind in der ursprünglichen, zu Beginn der Konsolidierungswelle haben wir viel im Bereich von Industriemaklern gesehen. Inzwischen sehen wir auch mehr im Bereich der Gewerbemakler. Und wir beobachten aber inzwischen auch, dass im Bereich der Privatkundenmakler oder Retailmakler, wie wir sie auch bezeichnen, auch zunehmend eine Konsolidierung stattfindet. Das heißt, auch in diesen Segmenten werden Maklerhäuser aufgekauft.
Hm. Jetzt mal ganz subjektiv gesprochen, dadurch sinkt ja auch das Angebot an Maklern. Ist das nicht schlecht für die Vielfalt im Maklermarkt? Ganz blöd gefragt.
Ja und nein. Man muss, glaube ich, beide Seiten betrachten. Zum einen ist es natürlich so, dass wir am Markt schon auch eine zunehmende Spezialisierung sehen. Und Spezialisierung geht natürlich auch immer mit einem Wachstum des Wissens an. Das heißt, da haben sie dann eher spezialisierte Makler auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch einen laufenden Druck auf den Markt. Die Wissensanforderungen werden höher, die Struktur wird höher. Das heißt, sie müssen natürlich auch einen gewissen Aufwand treiben, um auf einem adäquaten Level ihre Kunden zu beraten, und für den Kunden hat eine größere Größe damit natürlich auch einen gewissen Vorteil. Und zum anderen ist es natürlich auch insgesamt so, die Frage ist, wenn Sie einen Makler haben, der quasi schon etwas älter ist und langsam in den Ruhestand geht, was machen Sie als Kunde, wenn der Makler selbst keinen Nachfolger hat? Wo kommen Sie unter? Auch in dem Fall kann es natürlich auch für die Kunden von großem Vorteil sein, wenn sie im Rahmen einer Konsolidierung in eine größere Einheit kommen und dann auch weiterhin langfristig Ansprechpartner zur Verfügung haben.
Okay, dann sehen wir mal das Gute, ne? Jetzt haben Sie eine These aufgestellt, dass Deutschland in dieser Konsolidierungswelle hinter Frankreich und dem Vereinigten Königreich ungefähr 10 Jahre hinterherhinkt. Das ist in der Wirtschaft ja eine ganze Menge. Wie messen Sie denn das?
Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Das eine ist natürlich die Größe der einzelnen Maklerunternehmen, also wie groß sind die Top-Maklerunternehmen in den jeweiligen Märkten. Die zweite Größe, die man sich natürlich angucken kann, ist die Anzahl der Maklerunternehmen im Markt, natürlich immer auch ein bisschen bezogen auf die Marktgröße. Und die dritte Größe, die man sich ansehen kann, ist natürlich die Zahl der Transaktionen. Und da sehen wir es eben, dass wir quasi wir so eine gewisse Reihung haben. Der UK-Markt ist sicherlich am weitesten fortgeschritten. Der französische Markt ist auch schon weiter fortgeschritten als der deutsche Markt. Und im deutschen Markt sind wir jetzt erst in den letzten Jahren, haben wir eine steigende Zahl von Transaktionen und die ersten größeren Plattformen. Wir haben Interesse von PE-Investoren am deutschen Markt. Das hat verschiedene Gründe und hat jetzt natürlich auch nach vorne Veränderungen, die wir am Markt sehen. Und die man auch wiederum, wenn man noch weiter über quasi über den Atlantischen Ozean guckt, dann sehen wir auch in Amerika zum Beispiel auch nochmal eine Stufe weiter, wo wir in der Struktur und in der Konsolidierungswelle sind.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass Deutschland in Wirtschaftsdingen so ein bisschen hinterher ist, sag ich mal. Warum denn hier?
Ich glaube, man muss einfach an der Stelle jetzt, ich würde das nicht als hinterher bezeichnen, sondern wir haben einfach auch eine andere Marktstruktur an der Stelle. Zum einen haben wir im deutschen Markt sicherlich auch ein hohes Interesse an der persönlichen Kundenbeziehungen. Wir haben eine breite Produktlandschaft, wir haben natürlich auch einen breiten Markt. Und zum Zweiten, was natürlich in Deutschland auch nochmal einen Unterschied macht, ist die Stellung oder die Struktur des Vertriebes in Deutschland. Deutschland hat auch historisch bedingt einen sehr starken Ausschließlichkeitsvertrieb im Markt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Versicherer, die ihre eigenen Vertriebseinheiten haben, die am Markt positioniert sind und die dann natürlich auch im Gewerbe- und Industriebereich die Kunden bedient haben. Und der Maklermarkt hat quasi damit nur einen kleineren Anteil am Gesamtmarkt, am Gesamtkuchen ausgemacht. Währenddessen in UK war einfach der Maklermarkt viel dominanter, damit natürlich auch ein höheres und größeres Interesse an der Konsolidierung. Und Frankreich ist so ein bisschen quasi in between. Da haben wir neben dem Maklersektor immer noch einen starken Bank Insurance Channel gehabt. Und deswegen ist quasi, wenn man so eine Reihung betrachten würde, UK war sehr weit vorne, dann kam Frankreich und jetzt ist eben das Interesse nochmal stärker auf Deutschland, in den deutschen Markt gegangen. Und dann guckt man sich natürlich auch aus einer Perspektive von dem Investor an, wie sieht die Altersstruktur aus, wie sehen die Wachstumserwartungen aus. Und da hat sich jetzt eben der Punkt ergeben, dass man sagt, okay, man guckt sich jetzt einfach stärker nochmal auf den deutschen Maklermarkt an, wo die Stärken des deutschen Maklermarktes, persönliche Kontakte, persönliche Strukturen, dann natürlich auf Themen wie Fachkräftemangel, Nachfolgeprobleme, Regulierung, Technologieanforderungen einfach kommen. Auch das ist nochmal so ein bisschen ein Unterschied im Maklermarkt. Der UK-Maklermarkt ist viel stärker reguliert als der deutsche Maklermarkt. Im UK-Maklermarkt sind sie relativ schnell unter der entsprechenden Finanzaufsicht, wenn das im deutschen Maklermarkt die Regulierung von Maklern ja primär durch die IHK erfolgt. Und damit ist natürlich auch der Regulierungsdruck erstmal niedriger gewesen. Weniger Regulierungsdruck, mehr Freiheit, weniger Konsolidierungsdrang, könnte man so einen Dreiklang in den Raum stellen.
Okay. Jetzt haben Sie allerdings gleich am Anfang in der Käuferschaft so einen Private Equity Investoren genannt. Jetzt muss ich sagen, meine Güte, die sind ja echt überall. Und die haben aber auch nicht den besten Ruf, muss ich sagen. Immer mal wieder. Ne? Ich will jetzt keine Schlagworte hier bringen, aber ist das gut oder was macht das mit dem Markt? Und was wollen die mit Maklern überhaupt?
Das eine ist, ich würde das gar nicht wertend betrachten wollen, aber wenn sie eine Konsolidierung betreiben wollen, müssen sie natürlich erstmal in irgendeiner Form Kapital bereitstellen. Das können sie als Makler, wenn sie andere Maklerhäuser kaufen, über Banken machen oder eben über Private Equity Investoren, die mit ihnen natürlich stärker ins Risiko gehen und damit für sie natürlich auch eine interessante Partnerschaft darstellen, weil sie sagen, okay, da habe ich jemanden, der mit mir in das Risiko geht. Das Zweite ist natürlich, wenn wir jetzt über Technologieeinsatz sprechen, dann haben wir natürlich auch einen gewissen Bedarf, in bestimmte Themen zu investieren. Gerade wenn ich in den Retail, also in den Privatkundenmarkt gehe, ist die Frage digitale Zugänge zu Kunden, digitale Plattformen etc., die natürlich auch einen gewissen Invest erfordern. Auch hier haben sie natürlich die Möglichkeit, über Private Equity einfach auch die notwendigen Investorengelder zur Verfügung gestellt zu bekommen und damit auch ein Geschäftsmodell aufzubauen, das tragfähig ist für alle Seiten, dann auch ja Spaß macht und eben auch Mehrwerte für Kunden und für die Eigentümer generiert. Und wenn man sich den Markt anguckt, dann sehen wir eben auch, dass so eine Maklerkonsolidierung in einer gewissen Weise in Wellen abläuft. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich die letzten 2 Wochen die Presse verfolgt, sieht man genau Teile dieser Wellen im Markt. Neben den klassischen, es werden einzelne Makler aufgekauft, was quasi so eine laufende Transaktion ist, haben wir jetzt zum Beispiel im UK-Markt eine Transaktion gesehen, dass McGill & Partners quasi weitergereicht und verkauft worden ist. Hier war Warburg Pincus in den vergangenen Jahren investiert und hat das Ganze jetzt an einen anderen Private Investor, an EQT, verkauft. Das war jetzt im September. Okay. Und das heißt, da haben wir quasi die Situation, dass quasi an einen anderen Private Equity Investor weitergegeben worden ist. Wir sehen aber auch den Fall zum Beispiel in Amerika haben wir jetzt eine große Transaktion gesehen, die war, glaube ich, letzte Woche auch im Markt. Da ist von Seiten Aon der Makler USI übernommen werden mit einem Transaktionsvolumen von, in dem Fall waren es 17 Milliarden, wo eben Aon einfach gesagt hat, wir möchten uns im Mittelstandsmarkt stärker positionieren und hat da eben mit dem Haus USI einen passenden Partner gefunden, den man dann auch entsprechend übernimmt.
Das sind dann einfach Private Equity Beträge auch, ne? Also das nötige Geld, ne?
Ja, wobei, wenn man jetzt Aon anguckt, Aon ist das, was wir so als strategischen Käufer bezeichnen würden. Aon ist ein großes Maklerhaus und das sind eben so die verschiedenen Stufen, die Sie letztlich im Markt sehen können. Sie haben Investoren, die in Maklerhäuser investieren, die einzelne quasi eine Buy-Build-Strategie verfolgen, also quasi Maklerhäuser zusammenführen zu einer größeren Einheit, die einfach mehr Volumina hat und erste Synergien heben. Dann haben wir die nächste Stufe, wo man dann stärker das Thema der Integration auf den Schirm betrachtet. Und dann hat man irgendwann quasi den strategischen Exit, wo dann eben ein großes Maklerunternehmen sagt, ja, das passt zu uns. Das ist quasi letztlich eine Art der Fusion, so wie wir es in anderen Branchen ja auch sehen, dass Banken von Banken gekauft werden, Versicherer von Versicherern gekauft werden. Das sehen wir eben hier auch den Kauf bzw. Verkauf von Maklerhäusern.
Jetzt kommen wir zu den nächsten Zahlen. Sie haben ja da auch welche gebracht. Die Maklerschaft sei überaltert, heißt es da. Oder sagen wir, das Alter wächst. Und bis 2030 sollen etwa 40% altersbedingt ausscheiden. Gibt das dann Druck in den Verkauf und macht das die Sache zu einem Käufermarkt oder haben die tatsächlich trotzdem noch gute Chancen?
Ja, ich glaube, die Frage ist nicht unbedingt so sehr das Alter des Inhabers, sondern wie zukunftsfähig ist das Unternehmen. Also Sie können auch einen vergleichsweise jüngeren Makler haben, der aber eben quasi als Unternehmen einfach nicht gut aufgestellt ist und sich genauso schwer tut. An der Stelle, ich glaube, die Frage ist einfach, wie habe ich mich als Makler positioniert? Habe ich eine klare Spezialisierung? Bin ich auf eine bestimmte Gruppe von Kunden spezialisiert, auf bestimmte Lines of Business? Also was weiß ich, Real Estate, Filmindustrie, Notare etc. Das sind einfach so verschiedene Berufsgruppen, wo ich ein Spezialwissen dann auch brauche, um am Markt die entsprechende Versicherung eindecken zu können. Damit bin ich für meine Kunden interessant und damit bin ich auch für Käufer interessant. Und dann natürlich die Frage, wie arbeite ich? Arbeite ich noch mit Stift und Papier oder habe ich schon entsprechend digitale Prozesse? Habe ich vernünftige, saubere Daten? Denn derjenige, der mich kaufen möchte irgendwann, möchte ja das Geschäft auch möglichst gut fortführen. Der hat dann natürlich auch ein Interesse daran, wie ist meine Altersstruktur im Unternehmen? Habe ich Nachfolger? Habe ich vielleicht die Situation, dass ich einen Mitarbeiter im Unternehmen habe, wo aber keiner sagt, okay, ich möchte das Unternehmen jetzt als Inhaber übernehmen und führen, ich möchte aber weiterhin in dem Unternehmen arbeiten, dann ist es natürlich ideale Voraussetzungen für einen Verkauf. Das kann was mit dem Alter zu tun haben, muss es aber nicht notwendigerweise. Und wo wir es halt sehen, wenn wir die in die andere Richtung betrachten, wenn ich natürlich eine starke Inhaberabhängigkeit habe und womöglich das Alter des Inhabers auch zunehmend näher der Regelaltersgrenze entgegenwächst, das führt dann natürlich irgendwann auch zu Abzügen im Kaufpreis, weil ich der Käufer natürlich auch überlegen muss, wie schaffe ich es, dann die Kunden auch weiterhin an mich zu binden, an das Unternehmen zu binden und eben nicht an den bisherigen Inhaber, sondern ja, eben ja an das Unternehmen bzw. die neue Unternehmensgruppe.
Was würden Sie denn dann empfehlen, wenn das Alter so fortschreitet, wann man sich mit der Sache befasst?
Was wir glauben, ist, das eine Thema ist natürlich, wir sehen im Maklermarkt so einen gewissen Rückgang des natürlichen Wachstums. Als Makler wachsen sie natürlich zu einem gewissen Teil dadurch, dass quasi die Unternehmen, die sie betreuen, wachsen. Prämien sind oft abhängig von Umsatzgrößen oder Mitarbeiterzahlen. Und gerade eine Umsatzgröße wächst natürlich auch klassischerweise durch Inflation so ein bisschen auch automatisch mit. Das haben wir aber im Markt im Moment nicht mehr in diesem Maße. Gleichzeitig sehen wir auf der Versichererseite das, was wir als weichen Markt bezeichnen. Das heißt, wir sehen einfach eine deutlich weniger starke Prämienanstiege. Das heißt, es führt auch zu eher geringeren Umsatzwachstum und damit auch zu geringerem Kotagewachstum. Und dann sind es eben aus unserer Sicht drei Dinge, die sich Makler ansehen sollten, um den Wert ihres Unternehmens zu steigern und zu optimieren. Das eine ist natürlich Spezialisierung. Generalisten geraten prinzipiell unter Druck, auch weil so generalistische Informationen natürlich auch am stärksten zum Beispiel durch neue Technologien wie KI im Angriff sind. Das zweite Thema ist Digitalisierung. Also gute, effiziente Prozesse, eben Fokus auf die Gestaltung mit dem Kunden, die Wertschöpfung und weniger Fokus auf administrative und quasi Hintergrundprozesse. Und das dritte ist dann eben die Frage, okay, wo gehe ich hin? Bin ich eine spezialisierte Plattform? Übernehme ich vielleicht auch in einer MGA-Funktion zusätzliche Tätigkeiten für Versicherer oder habe ich andere Geschäftsmodelle, die ich ausbauen kann, wodurch ich nochmal meine Margen erhöhen kann und eben auch meine Kundenbindung erhöhen kann.
Aber dann bleibt trotzdem noch die Frage, wann fange ich an so mit so einer Bestandsaufnahme? In welchem Alter?
Ich sag mal, wenn ich aufhören möchte, dann würde ich sagen, 5 bis 10 Jahre vor dem Ausstieg sollte man damit anfangen.
Das ist
tatsächlich für den Maklermarkt nicht so viel anders wie für andere Branchen. Generell ist es eben so, nicht bis zuletzt warten, sondern rechtzeitig anfangen und auch im Zweifelsfall rechtzeitig investieren. Weil wenn ich das nicht tue, dieser Investitionsstau, der sich letztlich dann über die Jahre hinweg aufstaut, der schlägt sich unmittelbar im Preis wieder. Ein Käufer zahlt nicht für das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, sondern der zahlt dafür, was sie ein Potenzial in der Zukunft haben. Den Käufer interessiert weniger, wie viel Umsatz haben sie im letzten Jahr gemacht, sondern ihn interessiert mehr, wie viel machen sie nächstes und in den nächsten 5 Jahren und wie viel Ertrag können sie entsprechend erzielen. Und wenn Investitionen fehlen, dann haben die den direkten Bezug zum Ertrag der nächsten Jahre.
Es ist im Grunde wie am Aktienmarkt, ne? Man guckt lieber, was das Unternehmen in den nächsten 10 Jahren macht oder in den nächsten 5 Jahren.
Ganz genau. Und für den Investor ist natürlich die Wachstumsfrage auch immer eine. Das sieht man ja auch, wenn man sich die Bewertung von einem Maklerunternehmen anguckt, dann ist da natürlich auch eine Wachstumserwartung eingepreist. Und bei anderen Unternehmen ist die vielleicht nicht so stark eingepreist. Und das wirkt sich dann natürlich auch in den Multiples, also in den Multiplikatoren für Zwischenertrag und Kaufpreis aus.
Jetzt haben Sie mehrfach die Technik erwähnt, auch durchaus künstliche Intelligenz, was ja auch so ein Schlagwort ist. Haben Sie Einblicke, wo die Maklerschaft in Deutschland da gerade steht, technisch?
Ich würde mal sagen, es ist breit gefächert. Wir haben die verschiedensten Themen von noch relativ hohe Anzahl von manuellen Tätigkeiten auch bis hin zu stärkeren Automatisierungen. Das ist auch immer abhängig so ein bisschen von den Sparten, in denen man unterwegs ist, aus der Vergangenheit heraus betrachtet. Ich glaube aber gerade in den letzten Jahren haben wir da schon nochmal einen Produktivitätssprung gesehen. Eins der Themen im Maklermarkt, und das ist am Ende ja auch ein Thema, warum die Konsolidierung ein Thema ist. Wenn Sie über Digitalisierung von Posteingangsdokumenten zum Beispiel sprechen, dann ist es natürlich etwas, was sich jetzt für 5 Dokumente vielleicht nicht unbedingt so sehr lohnt und auch relativ teuer ist. Kann man vielleicht mit quasi generativer KI inzwischen auch etwas besser lösen, aber ist trotzdem noch nicht die effizienteste Variante, wenn sie natürlich über 100, 500, 1000, 10.000 Dokumenten sprechen, dann ist es natürlich an der Stelle lohnenswert, das zu machen. Und das sind eben administrative Aufgaben, die sich lohnen zu digitalisieren. Wenn wir an die Flotte denken, Sie haben ein Unternehmen, wo Sie vielleicht 200 Fahrzeuge in der Flotte dieses Unternehmens haben und betreuen, vom Dienstwagen über Lieferfahrzeuge etc. Und Sie müssen jede einzelne Rechnung verarbeiten, die Sie vom Versicherer bekommen und dann an den Kunden weitergeben. Und das, indem Sie die angucken und prüfen, dann ist es natürlich aufwendig. Wenn Sie das Ganze mit KI-Unterstützung automatisieren können, dann haben Sie da natürlich zum Beispiel einen guten Hebel, den Sie machen können. Oder eben auch Vertriebsanlässe, Verkaufsanlässe. Jetzt denken wir nochmal an den Privatkundenbereich, wo ich dann eben auch sagen kann, okay, ich überprüfe den Bestand. Wo habe ich Potenziale, wo sind Punkte, wo ich meinen Kunden empfehlen würde, den Vertrag zu verändern, bessere Deckung zum gleichen Preis, besserer Preis für die gleiche Deckung. Das sind Möglichkeiten, die natürlich effizienter werden, wenn Sie Technologie nutzen und wenn Sie die Daten nutzen, die wir an der Stelle haben.
Dann ist das schon alles sehr, sehr aufschlussreich und umfassend. Und eine, ich sag mal so, ich nenne es mal die Trostfrage. Haben Generalisten dann trotzdem noch irgendwie eine Chance?
Ich muss da leider so ein bisschen Wasser in den Wein packen. Ich glaube, der klassische traurig. Generalist wird sich schwerer tun. Das wird den Informationsvorsprung, den man hat, einfach deutlich reduzieren. Sie sprechen mit viel informierteren Kunden an der Stelle und der Makler muss sich eher in Richtung von einem spezialisierten Berater entwickeln oder einem Trusted Advisor, oder er muss eben bestimmte Gruppen managen, um für diese Gruppen idealen Versicherungsschutz einzukaufen zu können, also als der Experte für die Notare, der Vertreter für eine bestimmte Zielgruppe, dann wird er sich auch in der Zukunft gut schlagen können. Der reine Generalist wird sich schwer tun, sondern wir sagen eben Spezialisierung, Daten, KI und Wachstum operativ zu managen, das macht einen erfolgreichen Makler der Zukunft aus.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Besold. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einschätzung zum Maklermarkt und vor allen Dingen zur Zukunft des Maklermarktes. Haben Sie vielen Dank.
Sehr gern.
Die News der Woche. Das Werkstattrisiko in der Kaskoversicherung tragen die Kunden. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof, kurz BGH, entschieden. Damit stellt sich der BGH auf die Seite der Vorinstanzen, nämlich Amtsgericht und Landgericht Heilbronn.
Der Fall. Eine Frau hat ihr Auto bei einer Kfz-Versicherung Vollkasko versichert. Nach einem Unfall ließ sie es in einer Werkstatt reparieren. Ihre Versicherung bezahlte die Rechnung, zog aber fast 390 Euro mit dem Argument ab, einzelne Arbeitsschritte seien nicht erforderlich gewesen. Sie beruft sich dabei auf eine entsprechende Klausel in den allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung. Die Kundin verlangte nun, dass die Versicherung auch den Rest der Rechnung übernimmt und klagte. Ein durch das Amtsgericht bestellter Sachverständiger bestätigte jedoch, dass mehrere Posten in der Rechnung zu Unrecht überhöht waren. Deshalb wies das Gericht die Klage ab.
Nun also auch der BGH. Die vom Kaskoversicherer zu erstattenden, Zitat, für die Reparatur erforderlichen Kosten umfassen keine Posten, die zu teuer oder überflüssig sind oder sogar gar nicht ausgeführt wurden. Anders könnte die Sache liegen, wenn der Versicherer dem Kunden eine bestimmte Werkstatt vorschlägt oder gar vorschreibt. Doch das war hier nicht der Fall.
Die Richter deuten, ein durchschnittlicher Versicherungskunde versteht die genannte Klausel so, dass er genau den Betrag wiederbekommt, für den ein wirtschaftlich vernünftiger Mensch das kaputte Fahrzeug wieder fachgerecht herstellen lassen würde. Und das schließt unnötige oder überhöhte Kosten und berechnete, aber nicht durchgeführte Maßnahmen nun mal aus.
Die Pflege ist akut in Not. Es herrscht Alarmstufe Rot. Das sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands, auf einer Pressekonferenz Ende August. Der Hintergrund? Die soziale Pflegeversicherung hat im ersten Halbjahr 2026 ein Defizit in Höhe von 770 Millionen Euro angesammelt. Die Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11%, die Beitragseinnahmen hingegen nur um knapp 4%.
Das Geld reicht nach Einschätzung des Verbandes nicht bis zum Jahresende. Blatt sagte, Im Oktober werden die Einnahmen nicht mehr reichen, um die Pflegeleistungen voll zu finanzieren. Es fehlen bis zum Jahresende schätzungsweise 500 Millionen Euro.
Für 2027 erwartet der GKV-Spitzenverband für die Pflegeversicherung einen zusätzlichen Finanzbedarf von 10 Milliarden Euro, der bisher nicht gegenfinanziert ist. Weiter heißt es, zusätzlich zum erwarteten Defizit von rund 7,5 Milliarden Euro müssten die Pflegekassen ihre Betriebsmittel auffüllen, damit die Zahlungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt eben gesichert ist.
Kurzfristig verlangt der GKV-Spitzenverband daher zusätzliche Finanzmittel, sprich Geld. Der Bund solle rund 5,2 Milliarden Euro Schulden aus der Corona-Zeit zurückzahlen. Außerdem solle er die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige übernehmen. Das würde die Pflegeversicherung jedes Jahr um rund 5,3 Milliarden Euro entlasten.
Junge Immobilienkäufer finanzieren häufiger ältere und energetisch schwache Immobilien. Das zeigt eine Auswertung der Immobilienplattform Europace zum deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt. Der Kern? Wer jünger ist, wählt öfter Immobilien mit niedrigeren Energieeffizienzklassen und plant Modernisierungen häufig gleich mit.
Bei den bis 25-Jährigen entfallen 35% der finanzierten Immobilien auf die Effizienzklassen F, G oder H. Nicht sehr hoch. In der Gruppe der 31- bis 36-Jährigen sind es nur 31%. Dazu passt der finanzielle Spielraum. Unter 25-Jährige kaufen Immobilien im Median für rund 251.000 Euro. Käufer zwischen 31 und 36 Jahren für rund 333.000 Euro. Bisschen mehr.
In rund jedem dritten Kauf der bis 36-Jährigen steckt Modernisierungsbudget. Die geplanten Beträge hierfür liegen zwischen rund 40.000 und 48.000 Euro. Europace-Vorstand Stefan Münter sagt dazu, Gen Z und Millennials haben ihr Kaufverhalten an die schwierigen Rahmenbedingungen angepasst. Statt Eigenkapital intensiv zu bauen, kaufen sie Bestandsimmobilien und machen sie mittels Modernisierung zukunftsfähig.
Die Fondsgesellschaft DWS nimmt ihren alten Markennamen Deutsche Asset Management oder kurz Deutsche AM wieder an. Das teilt die Deutsche Bank-Tochter mit. Demnach wolle sie den Namen nun als, Achtung, neue globale Markenidentität führen. Doch die anderen Marken, DWS oder X-Trackers für die ETFs und andere passive Fonds und ich weiß nicht so ganz, wie man das ausspricht, REIF für die Immobilien, sollen ebenso wenig verschwinden wie die eigentlichen Fondsnamen.
Die Maßnahme erklärt sie mit den üblichen vollmundigen Worten. Die neue Dachmarke spiegele globale Wachstumsambitionen wider, heißt es dann. Sie stärke die internationale Wiedererkennbarkeit und unterstütze die Positionierung als Gateway to Europe für globale Investoren.
So innovativ das alles klingen mag, im Grunde dreht die Investmentgesellschaft das Rad zurück. Schon 2013 hatte sie den Namen DWS einmal abgelegt und sich dann in Deutsche Asset and Wealth Management umbenannt. Später ließ sie das Wealth weg und hieß Deutsche Asset Management. Den Namen ließ sie jedoch Anfang 2018 wieder fallen, um als DWS an die Börse zu gehen, wo sie heute noch ist und wo der Name DWS Group vorerst erhalten bleiben soll.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.